Before long, a standard news report visual language established itself, one that's immediately recognisable to anyone. Me has this report. It starts here, with a lacklustre establishing shot of a significant location. Next, a walkie-talkie preamble from the auteur, pacing steadily towards the lens, punctuating every other sentence with a hand gesture and ignoring all the pricks milling around him like he's gliding through the fucking matrix, before coming to a halt and posing a question. What comes next? Often something like this, a filler shot designed to give your eyes something to look at while my voice babbles on about facts. Sometimes it'll slow down to a halt, turn monochrome, and some of those facts will appear one by one on the screen. This is followed by the obligatory shots of overweight people with their faces subtly framed out, after which the report is padded out with a selection of lazy and pointless vox pops.
Usually you get some inane chatter from people.
I think they do have too much. I think what we want to hear is actually what's happening and not what other people think of it.
I hate these sound bites. I don't want some punters that opinion usually. No.
Another bit of dull visual abstraction to plug another gap now before the report segues gracefully into a bit of human interest courtesy of some dowdy man opening letters in a kitchen and explaining how he's been affected by the issue.
When I'm watching the news, I don't really, you know, there's a person talking to me, telling me what's going on, and I don't really listen to what they're saying. It's just news. It's just news.
He, unfortunately, was boring, so to wake you up, this is an animated chart, this is a silhouette representing the average family, and this is a lighthouse keeper being beheaded by a laser beam. As we near the end of the report, illustrative shots of pedestrians and signs and a pipe at a window. And then the final summary, ending on a whimsical shot of something nearby, accompanied by a wry sign-off. If you're lucky, a bit of wordplay fit for a king, or in other words, a regent's treat. Charlie Brooker, Newswipe, London.
Kompott Nummer 765 am Torupt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 765. Kompott, den ich am heutigen Freitag, nicht verregneten Freitag, dem 19. Juni 2020, Tag 191 in der KW 25 aufgenommen habe. Das Intro ist schon was älter, How to Report the News. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel, ein paar Trampel und zwei sonstigen Meldungen. 17 Grad, foggige, milde Greetings, die 17 Grad kommen mit Leveln wie 17, Wind macht 9 km/h aus dem Northwest, wir haben eine Visibility von 5 km, wie kommt euch hin? Ja, oder 2,4. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Oder bei Wetterpro haben wir 5. Um 5.17 Uhr Grad, es wäre Overcast, es feels like 20, Taupunkt 15, Humidität 88%, Druck 10,12, Skretmist hier 10,06. Und der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 24 km/h. So, immerhin tut er mir den Gefallen, oder tut mir das Wetter den Gefallen, dass das bis gestern noch angedrohte, schlimme, große Regengebiet hier nicht ist. So, dann kommen wir da mal in der Terrorecke an. Die geht mit dem Sachs-Tremisten los, weil ein CDU-Uneglied nach Extremismusvorwurf austrat. Sieg Heil Grüße in einem Chat und Verbindungen zu Rechtsextremen. In Sachsen-Anhalt ist er nämlich ein CDU-Mitglied vor einem Parteiausschlussverfahren selbst ausgetreten. Es ist nicht der erste Fall in dem Bundesland. Eine Internetplattform Sachsen-Anhalt Rechtsaußen hatte vorige Woche Chatverläufe veröffentlicht, die das Uneglied mit einer Gruppe rechtsextreme Prepär in Verbindung gebracht hat. Und zwar soll die Hackfresse unter anderem einem Mann der besagten Gruppe mit den Worten herzlichen Glückwunsch und Sieg Heil, Herr Hauptmann, zu einer Beförderung gratuliert haben. Ja, aber hey, die CDU hat ja keine rechten Probleme. Kommen sie denn auf diese völlig abwegige Idee? Sie hätten den ja sogar rauswerfen wollen, also nachdem sie dann schlecht bezweifelbare, konkrete Beispiele seine rechtsextremen Theorien ausgehändigt bekamen. Aber hey, der ist ein bisschen früh, der Zug. Dann hätten wir KSK rechts. Warum eigentlich mit Doppel-E? KSK rechts. Und zwar einem Magazinbericht zufolge soll ein Hauptmann rechtsextreme Tendenzen in KISK kritisiert haben. In der Bundeswehrmacht gibt es neue Hinweise auf Rechtsextremismus in den Reihen der Sohn der Einheit, Kommando Spezialnazis. Magazin zitiert aus einem Brief eines KSK-Hauptnazis an Kriegsministerin Knarrenkrampf. Der Insider beschreibt, demnach innerhalb des KISK würden Rechtsextremitäten den in Geduldet und teils wissentlich vertuscht. Den Mitgliedern werde ihr Eingebläut keine Vorkommnisse zu melden. Dem Bericht zufolge werden konkrete Vorwürfe aus dem 12-seitigen Brief derzeit von mehreren Ableitungen im Mysterium übergeprüft. Ja, natürlich. Dann wollte ich mir angucken. Rain until evening, the maximum temperature will be 17. Um Mitternacht, Minimum 15, um anderes Mitternacht. The moon ist übrigens wenig crescent. Ja, und Sunrise war 5.48 Uhr 54. Sunset ist 21.52 Uhr 44. Und dann ist auch zurück. Sunrise ist jetzt schon 2 Tage dabei, wieder später zu werden. Beim Sunset brauchst du noch eine Woche. Aber ja, natürlich gibt es Rechtsextremisten im KSK. So, wer das nicht zur Kenntnis nehmen will, kann ja schnell noch einen Islamististen im KSK herbeifantasieren. Sehen Sie dahin. Auf gar keinen Fall sehen Sie auf den Haufen Rechtsextremisten, die da sind. No? Ich meine, das ist nicht wirklich dolle überraschend. Aber hey. Dann gibt es Atlanta-Schieß. Weil am Sonntag in Atlanta Proteste nach Tod eines Afroamerikaners durch Bullenermordung, also Ermordung durch Bullen, eskalierten. Nach dem Tod eines Afroamerikaners bei einem Bulleneinsatz in Atlanta im VS-Bundesstaat Georgien ist die Polizeichefin der Stadt zurückgetreten. Und zwar hätte der 27-Jährige sich vor einem Schnellrestaurant zur Wehr gesetzt, als 2 Bullen ihn gewaltigen wollten. Wie auf Videobildern des Vorfalls zu sehen sei, entwendet der Mann bei dem Handgemenge einem der Beamten einen sogenannten Taser, lief damit weg und richtete den Elektroschocker dann auf einen Bullen. Ja, nachdem die Dinger genau einen Schuss frei haben, ist in dem Augenblick, wo er den einen Schuss abgegeben hat mit dem Ding, das Teil praktisch nur noch ein Gewicht. Warum sie den erschossen haben, erschloss sich interessierten Beobachtern nicht. Also ja, die Amis haben ein massives Problem, dass da irgendwelche Nazis in den Bullen ständig Schwarze erschießen. Beziehungsweise, dass bei Interaktionen mit Bullen es eben regelmäßig dazu kommt, dass hinterher Schwarze tot sind. So, das ist kein Einzelfall, bedauerlicher, weil alleine aus den in den Nachrichten berichteten Fällen der vergangenen Wochen man da schon ein ungesundes Muster zusammenbasteln kann. Na, aber hey, also ja, der hat sich dumm verhalten. Aber das ist alles kein Grund, dass er hinterher tot ist. Überhaupt gar nichts. But I feared for my life, because I had a shooting weapon and he didn't. Ja, wie dachten Sie, dass er irgendwas gegen ihr Leben unternehmen hätte können? I don't know, because I am too stupid. So, dann gab es Pirmautoras, seine Meldung von Montag. Todesrasier von Pirmasens. Justiz geht von Tötung aus. Und zwar fuhr ein Mann betrunken, besoffen mit seinem Auto in eine Menschengruppe vor einem Lokal in Rheinland-Pfalz. Ein Mensch starb. Weitere wurden teilweise schwerst verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun in eine bestimmte Richtung. es muss irgendwie am Wochenende gewesen sein, dass da also ein Besoffener in eine Menschengruppe gerast war. Stuft die Justiz das als fahrlässige Tötung in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der 51 Jahre alte Raser befindet sich in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses. Teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Haftgrund liege gar nicht vor. Ja, na dann. Ja, aber es bewegte sich ein Auto. Es kann doch nur Terrormiliz gewesen sein. Nein. So, dann Rechtsstrafrill. Politisch rechtsmotivierte Straftaten in Deutschland sind im April diesen Jahres. Dieses Jahr ist 13 Menschen infolge politisch rechtsmotivierter Straftaten verletzt worden. Geht aus der Lüge der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Danach wurden vorläufigen Zahlen zufolge für April 2020 insgesamt 865 solcher Straftaten gemeldet, darunter 30 Gewalttaten. Zahl der zu diesen Delikten ermittelten Tatverdächtigen beläuft sich laut Vorlage auf 450. Drei Tatverdächtige sind vorläufig festgenommen worden. Wie es in der Antwort weiter heißt, wurde kein Haftbefehl erlassen. So, April war April nicht eine Zeit, in der weitestgehend rausgehen eher nicht so erwünscht war? Oder war das doch nur März? Ja, aber wir haben gar keinen Lockdown. So, dann erinnert ihr euch noch an den Fall Ahmad A., der in Kleve in einer Polizeizelle angeblich selbst entzündete verbrannt war, wo schon die Tatsache der Verbrennung eher nicht offensichtlich der Realität entsprach. Wo sich dann relativ schnell die Frage aufdrängte, wie ist denn der eigentlich in die Polizeizelle gekommen worden? Was, der ist auf den Haftbefehl einer Person, der er noch nicht mal ähnlich sieht, in die Polizeizelle gekommen? Da fantasieren sich die nordrhein-westfälischen Bullen nun herbei. Es hätte massive Probleme mit dem Programm, nämlich die NRW-Polizeisoftware, gegeben. Besonders der Umgang mit Alias-Personalien und die Zusammenführung von Personendatensätzen sei problematisch gewesen und letztere schließlich streng verboten worden, wenn die Datensätze auch im bundesweiten System INPOL auftauchten. So, sie fantasieren sich jetzt herbei, ja, das hat ja alles sowieso nicht funktioniert. Ja, wenn das doch alles sowieso nicht funktioniert, warum verlassen sie sich dann drauf? Ha? Und erklären Sie mir mal, warum niemand der beteiligten Bullen oder Justizvollzugsbeamten in der Lage war, das Foto der Person, auf der der Haftbefehl ausgestellt war, mit der Person, die sie freiheitsberaubten, zu vergleichen und festzustellen, die sind einigermaßen offensichtlich nicht identisch. Na, dann haben wir noch gar nicht angefangen, darüber zu meditieren, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass da plötzlich ein Feuer in einer Knastzelle ausbricht, offensichtlich niemand etwas dagegen tut und dann da ein Mensch dran verstirbt. Das haben wir noch nicht mal angefangen, drüber zu meditieren, wie es dazu gekommen sein kann. Sondern wir sind immer noch bei der fucking Freiheitsberaubung. Ja, was übrigens ein Straftatbestand ist. Na? Also eigentlich würden sämtliche beteiligten Bullen eingeknastet und ein bisschen angezündet gehören. Wäre ja nur fair. Na, aber mit sowas haben wir hier ja nichts zu tun. Na, also jetzt ist das offizielle Lügenmärchen. Ja, also die Software war ja scheiße und hat noch nie funktioniert. Aha, das konnten wir ja gar nicht wissen, weil wir verließen uns blind drauf. Also, nein. Lügenmärchen. Aber ey. Dann, Mittwoch hätten wir dann den KSK-Slamisten. Weil in der Bundeswehrmachtsspezialeinheit KISK hätte es nach Mediengerüchten einen islamistischen Extremististen enttarnt. Nach Informationen von WDR und einer Zeitung fiel der Mann durch bestimmte Äußerungen auf und wurde im Frühjahr entlassen. Oh, bestimmte Äußerungen wie, er heilte den Hitler? Oder was? Also, weil, so bedauerliche Einzelfälle wird es ja bestimmt gegeben haben. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Na, also, die KSK-Fritzen haben ein Nazi-Problem und als Reaktion zücken sie sich, ja, aber hier, da war auch ein Islamistist. Ey, das macht es erstens nicht besser und zweitens verhindert es nicht, dass da ein Nazi-Problem total offensichtlich existiert. Aber ja, schön, dass Sie mal ablenken wollten. Schön, dass die Medien draufgesprungen sind. Ne? So, dann kriegt's den feindliche Straftat in den 2019. Und zwar hätten im vergangenen Jahr nach Angaben der Bumsregierung über den kriminalpolizeilichen Meldedienst politisch motivierte Kriminalität insgesamt 64 Straftaten mit dem Unterthemenfeld christenfeindlich in Verbindung mit dem Unterangriffsziel Friedhof, Kirche, religiöse Einrichtung und oder religiöses Symbol gemeldet worden. Oder anders ausgedrückt, gibt es praktisch nicht. Wenn wir 40.000 politisch motivierte Straftaten haben, davon 20.000 rechtsmotiviert und es dann doch nur 64 gibt, wo man denn mal irgendwie christenfeindlich herbeifantasiert kriegt, dann ist das kein Problem. Ja, da machen die Rechtsterroristen jeden einzelnen Monat mehr. Sehr unehrenhafte Nazi-Partei. Aber schön, dass mal jemand nachgucken durfte. Ja, also es ist in der Tat überhaupt gar kein Problem. Gar nicht. War es noch nie, wird es auch nicht. So, Rasort. Der Bundesgerichtshof beschäftigte sich nochmal mit der Frage, ob jetzt nun also die Mordurteile gegen zwei, das können ja auch nur Islamistinnen gewesen sein, Autoraser in Berstadt, ob die denn jetzt nun als Mord hinkommen. Und das Ergebnis ist, naja, also eins von denen. Das Mordurteil gegen zwei Autoraser in Berstadt hat von dem BGH teilweise Bestand. Die lebenslange Freiheitsstrafe gegen den eigentlichen Unfallverursacher sei rechtskräftig. Der Fall des jüngeren Angeklagten muss aber nochmal wieder neu verhandelt werden. So, mal ganz davon abgesehen, dass eben da die ab wo war denn nun eigentlich klar, dass da Leute bei zu Tode kommen könnten? Frage so weit ins Vorher verlagert wurde. Es war ein Bulle und der Griff zu seiner Waffe bereits hinreichend für den Mordvorwurf sein müsste. Na? Es war ein Bulle und er verhaftete Ahmad A. Ja, dann nahm er denn ja billigend in Kauf, dass er in einer Polizeizelle verbrennen würde. Wenn es denn überhaupt eine Polizei und nicht eine Justizzelle war, auf jeden Fall, dass er verbrennen würde. Wie, das ist an den Haaren herbeigezogen. Ja, die sind in die Autos gestiegen und die sind losgefahren. Wenn das als Mord durchgeht, also ich meine, dann ist der ganze Rest aber so mal mindestens genauso Mord. Ne? Eigentlich war Mord mal, was das nachzuweisen war, komplex. Und nein, mit einem Auto irgendwo durch die Gegend rasen reichte halt nicht. Weil er erfüllte die Anforderungen nicht. Und der Bundesgerichtshof so, hier, holt mal Bierpalette. Na denn? So, mal ganz davon abgesehen, dass jetzt eben aus dem BGH-Urteil... Ja, also eins von zwei Urteilen darf so stehen bleiben, das andere darf so nicht stehen bleiben. Das kannst du eben vermelden als ja, hier, da, Autorasen ist Mord. Kannst es aber auch genauso als ja, also Autorasen ist Mord, ist aber auch nicht unbedingt Mord. So, ja, ist halt kompliziert. So. Dann kommen wir beim Schnüffel an. Erinnert ihr euch noch an Vault 7, wo LeakyWicks ja irgendwelche Schnüffelunterlagen, Schnüffelwerkzeuge vom Foltergeheimdienst der Amis, von CIA, hatte. Der Foltergeheimdienstchef spielt jetzt übrigens draußen Minister. Und da ist jetzt nun also rausgekommen, dass CIA seine eigenen Systeme unzureichend sicherte und bis zu 34 Terabyte rausgekommen sind. So, weil, naja, die haben die ganze Zeit offensiv expandiert. In Richtung, sie wollen halt andere Systeme hackisieren, haben dabei nicht dran gedacht, dass irgendjemand vielleicht auch mal versuchen könnte, in ihre eigenen Systeme einzubrechen. Nun, irgendjemand muss es erfolgreich getan haben, denn schließlich ist eine größere Menge Daten abhanden gekommen. Also sie ist ja nicht weg, sie hat jetzt halt nur auch jemand anders. Raubmordkopie. Ne? So, und ja, weil die halt zu blöd waren, ihre eigenen Hintertore zu sichern, waren sie halt angreifbar. Offensichtlich. So, was man ja spätestens daran erkennen kann, dass sie angegriffen wurden, erfolgreich. Dass ihnen Daten abhanden gekommen sind. Also, naja, sie hat jetzt halt jemand anders auch. Nennt man kopieren, kann man bei Daten einfach so machen. Hat die Content-Mafia bis heute nicht begriffen. Aber weil die US-Schnüffler es für wichtig erachteten, Zyberwaffen zu bauen, als ihre eigenen Systeme abzusichern, Das Ergebnis einer internen Untersuchung der Vorgänge, die letztlich zur Veröffentlichung des CIA-Arsenals auf LeakyWeeks führten, berichtet die Washington Post, die ja bekanntlich regelmäßig aus Geheimdienstquellen mit Dingen versorgt wird, über die sie die Öffentlichkeit zu informieren hätte. Washington Post, auch bekannt als das Medienoutlet der Spione. Der Report wurde demnach im Oktober 2017 für den damaligen CIA-Chef Mike Pompeo, der jetzt einen auf draußen Minister macht, erstellt. Eine zensierte Fassung konnte die US-Zeitung nun einsehen. Ja, also völlig überraschend. Ja, wenn du halt die ganze Zeit immer nur nach vorne in den Angriff rein investierst, dann aber deine Eigensicherung nicht mal anfängst zu bedenken, ja, dann hast du halt riesengroße Scheunentore nach hinten offen. Dann kommt da halt irgendwer Interessiertes vorbei und trägt da mal größere Mengen Daten in die Öffentlichkeit. So, ja, kann passieren. Das dazu. Schade, dass wir da nicht drüber nachgedacht haben. Aber hey, hierzulande denken wir über sowas auch nicht nach. Von daher, wenn ein Hack und Back tatsächlich irgendwann mal eingeführt wird, dann kannst du einmal gegen die Systeme gegenhusten, zack, bist du drinne. So, dann Verfassungswahnsinn. Vermeldete Heise-Ticker auf Basis von Netzpolitik, die den Gesetzentwurf am Donnerstag vermeldeten. Und zwar hat das Drinnenministerium die Staatswanze für alle Geheimdienste gedacht. Verkauft wurde es noch als der Bundesinlandsgeheimdienst. Aber in Wirklichkeit geht der Entwurf weiter als die zuvor publik gemachte Absprache mit dem Kotzereipartner Söpede. So etwa nicht nur das Bumsamt für Nazischutz mit Staatswanzenschatze via Messengers, wie WhatsApp, Signal oder Trema sowie Internet-Telefonate und Videocalls abhören dürfen. Die Lizenz gilt dem Plan nach vielmehr für alle Geheimdienste von Bund und Ländern. Und nachdem ja bekanntlich alle Geheimdienste hochkomplex kontrolliert werden, nämlich gar nicht, weil sie in den diversen Kontrollgremien immer nur das sagen, zu dem die Gegenüber gerade mal eine Frage parat haben. Und was ist eigentlich Iconal, wäre eine Frage, die wäre ja so komplex. Das würde ja verlangen, dass irgendwer von Iconal schon mal vorher hätte gehört haben müssen. Ne? Und dann ist auch gedrückt, ja Mensch, guck mal da, Wanze für alle. Also ich meine, ehrlich gesagt überrascht es mich zu lesen, die Wanze hätte jetzt irgendein Geheimdienst noch nicht im Einsatz. Das ist eine Behauptung, die durfte man gerne mal irgendwo mit beweisen, könnte allerdings schwer werden. Weil die Tatsache, dass es keine Berichte über Wanzeneinsätze gibt, es gibt ja noch nicht mal mehr Berichte über Wanzeneinsätze vom Bundeskriminalgeheimdienst. Und von dem wissen wir seit 2008, dass er die Wanze im Einsatz haben darf. Na, also, ja, hey, Wanze für alle. Ja, aber das ist doch nur die Quellen-TKÜ. Aha, also eine Raumüberwachungswanze. Weil sie soll ja schließlich Kommunikation, die keine Kommunikation ist, abfangen, weil die Kommunikation ja nur verschlüsselt stattfindet. Also ist es eine, alles, was in einem Raum gesprochen wird und wo ein Mikrofon da ist, was das hören könnte und vielleicht versenden könnte, kann aufgezeichnet werden. Das ist eine Raumüberwachung. Das wiederum nannte man früher mal großer Lauschangriff. Es gab da mal eine Bundesministerin der Justiz, Leuthäuser-Schnarrenberger, die das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte, als Ministerin dafür verantwortlich zu sein und trat daraufhin zurück. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis dann ein Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, da hatte sie recht, dass sie da zurücktrat, weil das war ja auch so verfassungswidrig, wie es da beschlossen worden war. Na, aber, ja. So, und dann hätten wir noch das Datensetz. Passwortherausgabe und Datenweitergabe beschlossen, weil der Bumstag hat jetzt tatsächlich beschlossen, gestern unter ferner Liefen von der Öffentlichkeit nicht beachtet, dass weil Bekämpfung von Hass jetzt alle Passwörter herausgegeben zu werden haben, jedes Mal, wenn irgendwo Hass passierte, der Bundeskriminalgeheimdienst informiert zu werden hat, etc., etc., etc. Na, also ich meine, dass das auch nur ansatzweise sinnvoll wäre, ist eine Behauptung, die kann gerne irgendwer aufstellen. Mit der Realität hat es aber nichts zu tun. Ne? Morning Golden Hour ends übrigens um 6.18 Uhr. So, kommen wir dann beim Trampel an. Da hätten wir dann hier als erstes mal von Freitag, aus der Nacht zu Freitag, die ICC-Skalation. Internationaler Strafgerichtshof. Inakzeptabler Versuch, Rechtsstaatlichkeit zu beeinträchtigen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte die von VS-Regierung angedrohten Sanktionen gegen Mitarbeiter des Gerichts kritisiert. Das Vorgehen Washingtons komme Nötigung gleich und stelle einen inakzeptablen Versuch dar, die Rechtsstaatlichkeit zu beeinträchtigen, heißt es in einer Erklärung. Die von VS-Präsident per Dekret genehmigten potenziellen Strafmaßnahmen umfassen Wirtschaftssanktionen und Einreiseverbote in die enteigneten Staaten. Sie sollen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs treffen, wenn diese gegen amerikanische Terrorkräfte ermitteln oder sie strafrechtlich verfolgen. Hintergrund sind die Untersuchungen des Gerichtshofs gegen amerikanische Mörder und Spione wegen möglicher Verbrechen in Afghanistan. Dass da irgendwie eine Wortmeldung des sogenannten Bundesministers für draußen passiert wäre, dass die VSVA doch kein rechtsfreier Raum sein dürften, das ist mir bestimmt nur entgangen. Na? Das hat er bestimmt, hat er das sich zu Wort gemeldet. Und hatte den Foltergeheimdienstchef Pompeo darauf hingewiesen, dass Folter ganz doll böse ist. Und man auf gar keinen Fall von deutschen Folterern in Knast Guantanamo einen Herrn Kurnas hätte foltern lassen, wenn man denn gewusst hätte, dass Folter tatsächlich Folter ist. Na? Also, ja. Also mal davon abgesehen, es ist jetzt nicht wirklich irgendwie was Neues. Weil der American Service Members Protection Act ist jetzt auch schon ein paar Tage was älter. Also das ist jetzt hier nichts, wo Dement Donny ganz auf einer grünen Wiese entschieden hat, er macht da jetzt was. Sondern da ist Dement Donny auf derselben Tour unterwegs wie diverse Regierungen vor ihm. Aber hey. Dann gab es Montagabend eine Überraschung. Und zwar hat der Subprime Court LGBTQ gegen Diskriminierung gestärkt. Und zwar hat der Subprime Court ein Antidiskriminierungsgesetz interpretiert. Und hat gesagt, naja, also wenn da drin steht, man darf nicht diskriminiert werden because of sex, interpretieren wir mal, meint das sexuelle Präferenzen genauso wie sexuelle Identität. Also im konkreten Fall gleichgeschlechtliche Personen wie Transpersonen dürfen eben nicht wegen ihrer sexuellen Präferenzen oder Identität diskriminiert werden. Das mit der Identität hätte man vielleicht gerade noch so irgendwie aus dem Text ableiten können. Die große Überraschung hier war ja auch nur, dass es tatsächlich ein 6-3 Urteil rauskam. Naja, weil halt ein paar Idioten da sitzen, die interpretieren die Verfassung halt buchstabenweise. Und wenn da doch drin steht Sex, dann interpretieren die, naja, also das meint erkennbare Geschlechtsmerkmale oder eben Selbstidentifikation in der Richtung, eben genauso wie Präferenz, mit wem man denn dann nun eigentlich geschlechtlich verkehren wollen würde. Ja, das war halt ein bisschen überraschend. Aber naja, gut, im Nachhinein lässt sich dann herleiten, wie die denn wohl zu dem Ergebnis gekommen sein könnten. So, dann hätten wir den Truppzug, weil Dement Donny bestätigte einen Teilabzug von VS-Soldaten aus Deutschland. Und zwar sollen da so bummelig 10.000 in Deutschland stationierte Soldaten abziehen. Das Truppenkontingent wird auf 25.000 reduziert, faselte Dement Donny während einer Veranstaltung im Scheißen Haus. Unklar blieb, wie sich die Entscheidung hierzulande auf die rund 17.000 amerikanischen Zivilisten im Dienst der VS-Streitkräfte auswirken werde. Ja, ich meine, da gucke ich mal an und sag so, ja, good riddance. Haut doch fucking ab. Ja, aber wenn die Atomwaffen nicht mehr in Deutschland rumstehen dürfen, dann werden sämtliche Läden in der Region zumachen müssen. Nein, werden sie nicht. Also, nee. So viele Fressalien können die Amis gar nicht kaufen, dass es sich lohnen würde. Aber hey. So, dann hätten wir dann noch den Bolton. Das ist eine Meldung aus der Nacht zu Donnerstag. Ex-Sicherheitsberater Bolton. Trump bat China um Wahlhilfe. Also, ja, der Bolton hat ja schon gesagt, er werde irgendwann nochmal seinen Tag in der Öffentlichkeit erleben. Und hat damit ein Buch gedroht. So, das Buch ist jetzt, ich weiß nicht, ob es veröffentlicht ist, aber auf jeden Fall sind da Teile von in den Medien angekommen. Und da hat dann Jon Bolthorn dann also von G20 in Japan oder was, China? Nee, in Japan berichtet. Jedenfalls von einem G20-Gipfel irgendwo in Asien berichtet, dass also die Mentedoni den chinesischen Präsidentsbums bekniet hätte, doch ein bisschen Wahlkrampfhilfe zu bekommen. Waren nicht ausländische Staatsoberhäupter beknien, um Wahlkrampfhilfe zu bekommen? Etwas, wofür gerade eine Impeachmentation erfolglos gelaufen war. Mir ist irgendwie so, als wäre sowas gerade mal vor noch nicht allzu langer Zeit gewesen. Na, aber hey. Also ich meine, dass die Demokraten sich da irgendwie echauffieren, deswegen, das können sie gerne machen, aber das Endergebnis davon wird dann wieder genauso aussehen. Von daher, ja. Ja, die Mentedoni krampft an die Macht. Die in der Tat nicht ganz unspannende Frage, ob ein Mentedoni freiwillig eingestehen würde, dass er die Wahl verloren hat, wenn er die Wahl verloren hat. Und das Amt dann mit Erreichen des 20. Januar 12 Uhr Ortszeit in Washington Distrikt von Kolumbien freiwillig abgibt oder ob er sich dann im scheißen Haus verschanzt. Na, also von daher, ja. Hier, der Mr. Beard und seine Wortmeldung ist halt auch nur insofern überraschend, als der eben ein paar schmutzige Details von hinter den Kulissen herauskramt, die so vorher nicht bekannt waren. Ja, es ändert nichts daran, dass er das allerdings alles mit ermöglicht hat, von daher passt schon. Und dann gab es gestern Nachmittag noch eine Überraschung, und zwar hat der Subprime Court geruled, dass Trumps Administration illegally endete DACA. Na, so frei nach dem Motto, Personen, die als Minderjährige nicht legal nach VSVA einreisten, die dürfen daher weiterbleiben, weil das Sie werde nicht rausgeschmissen, Programm DACA einfach so per Federstrich beenden, war nicht in der Macht des Präsident, sagt der Subprime Court. Gucke ich mal an und sage, okay. Es wird nichts dran ändern, dass die Republikaner irgendwann mal was tun werden und dann ist das Programm da allerdings auch weg, weil, wenn mich nicht ganz viel täuscht, war das von Obama sowieso nur per Executive Order und nicht übers Parlament installiert worden. Von daher hing es eh nur an der Zustimmung des Präsidentsbums. Aber ja, also so beenden hätte er es nicht durften. Nun denn. Auch damit hatte vorher irgendwie keiner so richtig gerechnet. So, und dann hätten wir da noch zwei sonstige Meldungen. Erstmal von Dienstag: Südkoreng, Seoul, Nordkorea sprengt Verbindungsbüro an der Grenze. Eigentlich Nordkorea. Ja, geht doch weg. So, und zwar hätte Nordkorea nach südkoreanischen Angaben das innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong gesprengt. Die Sprengung sei am frühen Dienstagnachmittag, Klammer auf Ortszeit, Klammer zu, erfolgt, sagte eine Lautsprecherin des Kriegsministeriums in Seoul. Hat es eine Weile gedauert, bis dann irgendwo Bilder auftauchten. So, guck mal da, da stand ein Gebäude, guck mal da, das wäre das Verbindungsbüro. Guck mal da, jetzt ist da nur noch eine Rauchwolke. Also ja, was auch immer in Nordkorea gerade abgeht. So richtig wissen tun wir es ja nicht. Und die Weltöffentlichkeit kann ja nur von ganz weit draußen drauf gucken. Von daher, ja, keine Ahnung. Und eine Meldung hätten wir noch, UNGH. Weil der Europäische Gerichtshof findet, das ungarische NGO-Gesetz verstoße gegen EU-Recht. Das wird Ungarn sicherlich sehr dringend interessieren. Vielleicht wird der ungarische Diktator Orbán Orbánovic sich ausdrucken und sich damit den Hintern abwischen mit diesem Urteil. Na, also ja. Und dabei könnte er sich dann sogar wieder auf das Bundesverfassungsgericht berufen mit ihrer Ultra-Virus-Bescheißung. Weil EUGH Schmeugh. Ja, nur also, ja, passt schon. So. Und dann sind wir durch und kommen in der Musik- und Hinterecken. In der Musikecke wären wir bei PS 22 von 2017 mit Isa Capella, dem Titel Mercy in 3:33 angekommen. Gefolgt ist das Ganze dann von Jonathan Pye, Black Lives Matter in 4:59. Die ich euch dann noch auf und in die Ohren verpacke. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tweet @kompott, Mail @kompiblog@gmail.com Oder vielleicht, wenn ich sie wieder anschalte, Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 765 Teil 1 einstellen. Im Moment sieht es aus, weil die Spammer gehen mir zu doll auf den Sack. So, wie auch immer, wünsche ich euch dann viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Holding me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you.
Show me an open door, then you go and slam it on me. I'm not asking for much, but I'm yelling, baby, please have mercy on me.
Tell me that I'm not crazy.
I'm not asking for a lot, just to be honest with me. My pride is all I got. I'm saying, baby,
please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me?
From my bones,
I'm prepared to sacrifice my life.
I would gladly do it twice.
Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice.
Oh, one, two,
please have mercy on me.
A few weeks ago when people were outside city halls brandishing assault weapons, screaming in the faces of law enforcement officers that the face mask was a symbol of oppression rather than a way to mitigate a huge public health risk. You know, that's the sort of peaceful protest Trump can get behind. Yeah, I mean, when it's a black guy taking a knee at a ball game to spotlight police brutality and racism, sons of bitches. Disrespecting the country, a country that is built on the fruits of genocide, slavery and oppression, much like the British Empire before it. Black guy taking a knee at a game, son of a bitch. What about a white guy taking a knee on a black man's throat? What has he got to say about that? Job numbers are better than expected. It's a great day for George. No, it isn't a great day for George, Mr. President. He's fucking dead. I was disgusted. I was disgusted. And appalled. Appalling. Well, I was appalled as well. You know, I'm as appalled as you are, Tim. And disgusted. But it's not a competition, Tim. Black Lives Matter is not a competition to see who can be the most affected by the issues surrounding black people. It's not about who's the most woke. It's not about white people demonstrating their bravery by having a good cry about their white privilege, because doing that makes it about you. And it's not about you or me. It's also not about going on Twitter and bullying comedians into apologising for tasteless jokes that haven't aged well. And by the way, Tim, I read your little tweet. The target of Ali G wasn't black people. It was, in fact, the fact that this even needs explaining is devastatingly depressing. But it's not about Ali G. It's not about calling Emma Watson a racist for posting something on Instagram. It's about listening. And understanding and supporting and marching and changing. It's about shining a light on systemic and institutionalized racism. Emma Watson, well, last Tuesday was Blackout Tuesday on Instagram, but she, you know, I'm with Hermione on this one. You know, I didn't get that memo either, right? I Instagrammed a picture of my breakfast, and within minutes, hundreds of people calling me a fascist. For a minute, I assumed eating a black pudding had become a racial microaggression, or possibly the hash brown. You know, it shouldn't be about attacking people who have, in that particular case, at the very worst, made a faux pas. It's not about having a go at people who are of the quite reasonable opinion that violence and criminal damage usually undermines a cause and makes the possibility of change less likely. They might be right, they might be wrong, okay? But that opinion doesn't make them a racist or complicit in slavery, and anyone who says it does is a fucking idiot. I've always been dubious of a hashtag, Tim. It just feels like too easy a fix. Centuries of oppression and hate and pain and violence. Hashtag, I hear you. Can I just go back to playing Candy Crush now? You know, my initial instinct is one of cynicism. That a hashtag negates responsibility and achieves nothing other than virtue signalling your woke credentials whilst continuing to wear your Nike trainers that were sewn together by tiny black fingers for $1 a day in, as the President of the United States would put it, some shithole country. But the same reason these hashtags make me uncomfortable is the same reason why they work. It's trendy. It makes standing up for minorities trendy. It makes sticking a rainbow flag on, well, fucking everything trendy. And because it's trendy, it can feel disingenuous and crass sometimes. But when the need for change draws a broad consensus, i.e. it becomes trendy, things start to change. Like Me Too. Me Too, I fucking hated that when that came out, but I was wrong. Because let's be honest, the truth is, had it not been for that particular movement, Jeffrey Epstein would be alive and well and a free man rather than a dead paedophile rapist. So fucking A, hashtag Me Too. Fucking A, Black Lives Matter. I'm in. I'm with you, brothers. Yeah, I mean, that felt racist as it came out. It's about learning, you know, and I won't be doing that again. Well, over a week of protests across the globe, this movement feels like it really is beginning to bring about change. The Prime Minister issued a statement.